einer der Begriffe, mit dem wir uns beschäftigt haben, Radical Candor. Also eine schonungslose Ehrlichkeit, wenn man will. Freundlich und höflich, aber doch sehr, sehr klar. Das ist etwas, das es in England gibt.
Contalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Contalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Heute mit einem besonderen Gast, Kirk Chamberlain. Wir sprechen, mal gucken, wohin uns unsere Fragen führen, aber angedacht ist zum Thema England und Deutschland. Gemeinsamkeit und Unterschiede im Leadership, in der Sozialinfrastruktur. Was kann Deutschland vielleicht auch von England lernen? Wo ist aber vielleicht auch Deutschland vorne? Und was heißt das vor allem für das Leadership der Zukunft? Was wird wichtig? Ich bin sehr gespannt, ob ich eine Tendenz aus Ihnen rauslocken kann, wofür Ihr Herz schlägt, England, Deutschland oder sind es doch beide? Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und würde Sie einladen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was Sie eigentlich geprägt hat, wer Sie sind und mit welcher Erwartung Sie heute auch hier sind.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, vielen Dank, Herr Müller, auch für die Einladung. Was hat mich geprägt? Das fängt mit dem Namen eigentlich schon an. Sie haben mich schon vorgestellt, Kirk Chamberlain. Ich bin Deutscher und Brite. Wenn man mich so sprechen hört, würde man vermutlich nicht denken, dass ich tatsächlich Brite bin, weil ich mir einbilde, ein reines Hochdeutsch zu sprechen.
Bitte jetzt nicht den Podcast auf Englisch führen.
No worries, nein, natürlich nicht. Aber das hat mich schon sehr geprägt. Also tatsächlich in zwei Welten zu leben. Ich bin in Niedersachsen in der Lüneburger Heide aufgewachsen. Ende der 70er, das darf ich ja verraten, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, also keine
das 25.
Und es war so, dass mein Vater als British Army Soldier tatsächlich in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen ist und dann geblieben ist, der Liebe wegen. Und dann bin ich als Erstgeborener sozusagen der Familie geboren. Und dieses Bilaterale oder diese beiden Seelen, die so in meiner Brust schlagen, das Deutsche und das Englische, haben mich tatsächlich sehr geprägt. Habe ich früher gar nicht so bewusst wahrgenommen. Man hat sich aber insbesondere durch meine Zeit in England nochmal herauskristallisiert. Beruflich bin ich schon früh in die Pädagogik gegangen. Ich habe andere Dinge ausprobiert, habe schnell gemerkt, dass mit dem Handwerk und so weiter, das überlassen wir mal Leuten, die sich dabei nicht verletzen. Und
das kenne ich.
Ja, mittlerweile so ein paar Dinge muss man dann ja doch, ne, als Familienmensch.
Ja, man kommt nicht drum rum.
Der ich auch bin, genau. Aber das habe dann ziemlich früh die Pädagogik für mich entdeckt und habe aber sehr früh auch, das waren auch Diskussionen schon im Studium mit Kommilitonen, festgestellt, dass für mich der Weg dazu ein Karriereweg ist. Und zwar nicht, weil ich nicht auch durch diesen Gedanken, alle Menschen zu befähigen, das Beste aus sich zu machen, ihre Potenziale zu entfalten, das begleitet mich schon mein Leben lang, das ist mir auch ein echtes Herzensanliegen. Aber für mich war immer klar, ich möchte damit auch eine Karriere gestalten und möchte viel Wirkung entfalten. Ja, dann bin ich also ziemlich früh auch in interessante Projekte eingestiegen, wo wir Kindern mit und ohne Hilfeplänen zum Beispiel in so neuen Jugendhilfeprojekten, in Stadtteilprojekten an den Start gebracht haben und bin dann 2005 nach England gegangen. Ich habe damals gedacht, ich gehe mal für ein Jahr als Diplom-Sozialpädagoge, Sozialarbeiter nach England und schaue mal, wie viel Brite denn in mir so drin steckt. Interessanterweise zum Thema Identität bin ich in Deutschland ja oft Kirk genannt worden, also in Schulzeiten zum Beispiel, ja, weil dann der Name Kirk gelesen wird, heißt natürlich Kirk. Und als ich dann in England das erste Mal als Sozialpädagoge bei einer Local Authority in Südost-London gearbeitet habe, einer der ersten Telefonanrufe, die ich so entgegengenommen habe in meiner Funktion, da dachte man am anderen Ende, weil ich tatsächlich wohl einen ziemlich schweren deutschen Akzent hatte zu Beginn im Englischen, dachte man, ich wäre Kurt, also der deutsche Kurt. So hat mich das Thema also auch in England verfolgt. Beruflich ging es ziemlich schnell aus der Sozialarbeit raus, weil ich festgestellt habe, innerhalb des Kinderschutzes, in dem ich da zugange war, dass das nicht meine Zukunft ist. Und dann hat die Local Authority, für die ich tätig war, hat mich meine damalige Direktorin angesprochen und sagt, Kirk, sag mal, du kannst doch mit Computern ganz gut, du bist irgendwie findig. Magst du uns in der Transformation begleiten von Papier in komplett Digitalisierung der Local Authority? Es waren über 450 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die dort angestellt waren. Und die sollte ich als Change Manager sozusagen begleiten. Und das habe ich viele Jahre getan, habe mich weiter fortgebildet und habe Projekt- und Change Management von der Pike auf gelernt und bin so bei einer Unternehmensberatung in England gelandet. Nicht unähnlich dem, was sie mit der Contact hier in Deutschland so zaubern. Und habe dann viele Jahre sehr komplexe Unternehmenswandlungen, Transformationen mit begleitet, die immer so den heiligen Dreiklang hatten, bessere Bürgerzufriedenheit oder bessere Dienste, Angebote für Menschen mit Bedarfen, neue Gesetzesvorhaben rechtssicher umzusetzen und natürlich auch Geld zu sparen, beziehungsweise mit den Ressourcen, die man hat, genau nachhaltig umzugehen. Das war so die Idee. Das habe ich viele Jahre gemacht und nun bin ich dann irgendwann, also meine Frau ist Südafrikanerin, wir haben in London unsere erste Tochter bekommen, also vielmehr hat meine Frau das übernommen, aber ich war da auch durchaus unterstützend. Und wir haben dann recht früh festgestellt, dass wir doch in der Nähe von Familie wohnen wollen und dann war die Frage Südafrika oder Lüneburger Heide und wer würde sich da nicht für die Lüneburger Heide entscheiden?
Natürlich, natürlich.
So ging es zurück nach Deutschland und dann habe ich...
Nachvollziehbar,
genau. Und dann habe ich in Deutschland viele Jahre verschiedenste Führungspositionen eingenommen und habe eigentlich fortgeführt, was ich sozusagen in der Unternehmensberatung sehr, sehr gerne gemacht habe, nämlich den Wandel hin zu noch zufriedeneren Mitarbeitenden, zu noch mehr Wirkung des Unternehmens zu begleiten, aber diesmal eben aus der Sicht desjenigen, der dafür auch die Verantwortung letzten Endes trägt. Und jetzt bin ich seit mehreren Jahren bei der Lebenshilfe im Landkreis Verden Geschäftsführer Vorstand.
Okay. Ja, vielen Dank. Also das ist ja wirklich eine spannende persönliche Reise, quasi von der Lüneburger Heide nach England, um dann wieder zurück zur Lüneburger Heide zu kommen. Und Sie haben ja dann offensichtlich auch mehrere strategische Transformationen auch mitbekommen. Mhm. Was ich ganz spannend finde, Sie haben vorhin so ein bisschen von Unterschieden gesprochen, auch zwischen der deutschen Identität, sofern es die gibt, ja oder so wie Sie sie jedenfalls wahrgenommen haben, und der britischen Identität. Was heißt das denn oder wie haben Sie das wahrgenommen, auch so im Hinblick auf die Frage, wie geht man vielleicht eine Organisation miteinander um? Also wie würden Sie das so beschreiben?
Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht etwas überspitzt. Für mich war tatsächlich diese Zeit in England ein transformatives Erlebnis, nicht nur was meine Karriere betrifft, aber grundsätzlich so den Ausblick auf das Leben. Zum einen ist es natürlich eine Chance, wenn man wirklich mal für mehrere Jahre im Ausland ist, man erfindet sich im Grunde neu. Ja? Also man kommt irgendwo an, kennt die Strukturen nicht, die Menschen nicht und lernt sich dann kennen und sich selber nochmal anders kennen. In der Zeit habe ich gelernt, dass in England, alleine beim Thema Digitalisierung, wir haben dort die ganze Verwaltung umgestellt auf elektronisches Informationssystem und eben papierlos im Grunde zu arbeiten. Das ist etwas, das wir jetzt, also in der Lebenshilfe Verden, jetzt gerade dabei sind, mittendrin 20 Jahre später. Also das eine ist, dass ich was über Geschwindigkeit gelernt habe und über Innovationsfreude. Und im Grunde war England oder die Zeit für mich so ein bisschen das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn man eine gute Idee hat und die Fähigkeit, dann funktionierte das. Also das Thema Quereinstieg zum Beispiel. Es gibt in England eine unheimlich eng begleitete Prüfung, zum Beispiel von Fachkräften, also auch als Fachkraft im sozialen Dienst oder Sozialarbeiter wird man geprüft und muss in ein Board, dass das kontrolliert aufgenommen werden. Aber das Thema Quereinstieg von Fachkräften in andere Bereiche wird sehr flexibel gesehen. Und dann ist ganz viel Learning on the Job, also wie es im Englischen auch gesagt wird, dass man dann aufschlaut, dazulernt, den Methodenkoffer erweitert, während man aber schon im Job ist. Und diese Flexibilität und auch das eigene Erleben über die Wirksamkeit in einem völlig neuen Bereich, glaube ich, ist etwas, das ich jetzt mitgeben kann und weitergeben kann an die Organisation und an die Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Dass man auch wirklich daran glaubt, dass jemand etwas völlig anderes machen kann, ja, und aus einer Berufssparte in eine andere kommen kann. Das ist so auf einem Business-Level. Dann sind die Engländer doch ziemlich konsequent. Also jeder, der mal in London war, würde sagen, die sind so höflich und so. Das ist absolut richtig. Ganz tolles Völkchen. Aber sie sind auch sehr schnell und sehr konsequent. Immer unheimlich höflich. Aber managen oder führen die Unternehmen auch so, dass es gelingt. Also die Kultur, dass man in England in ein Unternehmen reinkommt und da arbeiten die gleichen Menschen in der Local Authority zum Beispiel, in einer großen Kommune, seit 30 Jahren und haben entweder den Job nicht geändert oder haben sich nicht weiterentwickelt, das erlebt man selten.
Und was heißt das? Also ist die Führung da straff und stringent oder klar?
Ich glaube klarer. Es gibt ja einen wunderschönen Begriff, den wir haben vor etwa 1,5 Jahren ein umfangreiches Führungskräfteentwicklungsprogramm bei uns in der Lebenshilfe.
Mit
fast 40 Kolleginnen und Kollegen durchgeführt. Und das war etwa ein Jahr lang, dass wir zusammen waren. Und da war einer der Begriffe, mit dem wir uns beschäftigt haben, Radical Candor. Also eine schonungslose Ehrlichkeit, wenn man will. Freundlich und höflich, aber doch sehr, sehr klar. Das ist etwas, das es in England gibt, dass ich das Gefühl habe, Konflikte werden offener benannt. Mhm. Und man kommt dann schneller vielleicht auch zu dem Punkt zu sagen, wie kommen wir jetzt voran? Mhm. Wie kommen wir weiter?
Und ist das eine Führungseigenschaft, die Sie für zielführend halten?
Unbedingt. Ja, unbedingt. Ich glaube, dass das unbequem ist. Und mein eigenes Erleben in den vielen Jahren, in denen ich ja selber in Verantwortung unterwegs bin, ist, dass das die schwierigsten Momente einer Führungskraft sind. Gerade wenn man mit Mitarbeitenden mal Gespräche führen muss, wo man gegenseitige Erwartungen abklären muss, die vielleicht nicht auf der gleichen Ebene sind oder man eine Erwartung hat, die das Unternehmen vielleicht braucht, aber die man im Moment noch nicht erfüllt sieht. Das sind ja schwierige Gespräche. Und gerade das sind aber so Momente oder neuralgische Punkte, glaube ich, an denen sich entscheidet, ob es quasi Make or Break ist. Mhm. Ne? Also ob es konstruktiv und gut vorangeht für das Unternehmen. Und ich glaube, wenn man diese Punkte nicht benennt und in diese schwierigen Gespräche, auch mit Konfliktpotenzial, die mitbringen, nicht hineingeht, dann kann man über bestimmte Entwicklungspunkte nicht hinauskommen.
Okay. Und woher kommt diese Klarheit im britischen Unternehmertum, wenn ich es mal so, oder im Führungsverständnis? Haben Sie da so eine Erklärung? Und nachher würde mich nochmal interessieren, wie nehmen Sie darüber hinaus quasi so die deutsche Prägung wahr,
ja,
oder die deutsche Art, damit umzugehen? Aber jetzt erst nochmal zur Frage, wie kommt das zustande?
Das kann ich mir auch nur begrenzt erklären. Ich denke, der britische Humor hat ein bisschen was damit zu tun. In jedem Witz liegt ja auch ein Fünkchen Wahrheit. Mhm. Also ich glaube, viele Botschaften, schwierige Botschaften werden gerne auch mal so transportiert.
Ach so, das heißt, als Führungskraft muss ich mich dann als Humorist irgendwie oder im Erzählen schwarzen Humors üben.
Nicht unbedingt vielleicht, aber... Ich glaube, dass da eine andere Ehrlichkeit durch den Humor möglich wird, indem man Dinge transportieren kann.
Also ist quasi gesellschaftlich eher legitimiert sozusagen.
Genau.
Okay, verstehe.
Genau. Dann gibt es in England schon, und das hat jetzt gerade in dem Umfeld, in dem ich tätig war, das sehr transformationsgetrieben war, also alles das ganze Thema Public Sector, also alles, was bei uns der öffentliche Bereich ist, der ist in England schon seit vielen, vielen Jahren unter erheblichem finanziellen Druck. Schon in den Jahren, also ich bin 2005 nach England gegangen, damals war noch Tony Blair im Amt, der hat unheimlich viel, oder die Labour-Regierung damals, also die englischen Sozialdemokraten, viel investiert in die soziale Infrastruktur, und mit dem Finanzcrash 2007, 2008 und danach der Regierung der Konservativen, Conservatives unter David Cameron, hat sich dann da sehr viel geändert. Und um mal eine Zahl zu nennen, die Budgets für Local Authority, die ähnlichen Dienste bereitstellen wie hier bei uns die Landkreise, die Kommunen oder die Länder, die haben sich in der Zeit von 2010 bis 2020 halbiert. Bei gleichzeitigem Anstieg und demografischen Wandel, den wir hier auch erleben. Also Menschen werden immer älter, brauchen mehr Begleitung, mehr Kinder mit umfangreicheren Beeinträchtigungen, die Hilfsmittel benötigen, die allgemeine Verteuerung. Also vor diesem Hintergrund haben sich die Budgets der Kommunen halbiert. Das sind erhebliche Herausforderungen und die haben eine bestimmte Ehrlichkeit und eine Geradlinigkeit gebraucht, die wir, glaube ich, so nicht haben. Und dann kommt noch hinzu, dass es in England ein ziemlich striktes Inspection-Regime gibt. Also es gibt die Aufsichtsbehörden, die nochmal deutlich stärker, wir erleben das ja hier auch, also ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, es beschäftigt uns in den Lebenshilfen zum Teil und in den Dachverbänden, beim Paritätischen und bei der Diakonie wird es auch schon oft Thema sein, dass ja Wirksamkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchaus zunehmen. Das ist etwas, was in England schon seit vielen Jahren stark der Fall ist. Und somit eine Kommune zum Beispiel, die unter anderem für sowas wie bei uns das SGB VIII, also den Kinderschutz, zuständig ist, ganz klare Auflagen erhält, bis wann sie welche Maßnahmen umgesetzt haben muss, von der Central Government sozusagen. Und das führt nochmal zu einer anderen Klarheit, zu einer anderen Geradlinigkeit. Und entsprechend gab es seit 20 Jahren in Local Authorities in England auch schon Transformationsthemen und Transformationsmeetings, in denen alle mit Führungsverantwortung zusammenkommen und regelmäßig drauf schauen, wo sind wir im Vergleich zu dem, wo wir eigentlich hin müssen, laut dem Plan, den wir umsetzen müssen.
Hm. Okay.
Das ist, denke ich, zumindest in unserem Sektor, von dem wir in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, einer der treibenden Faktoren.
Ja, spannend. Wie nehmen Sie demgegenüber quasi so die deutsche Haltung oder das deutsche Führungsverständnis wahr? Weniger klar, mehr indirekt? Ist das nicht so einfach klar, auch Kritik zu benennen? Oder wie würden Sie das formulieren?
Ich kann ja nur von meinem Ausschnitt sprechen.
Ja, bei Ihnen geht das natürlich. Sie haben ja auch Blick nach rechts und nach links.
Genau, ich erlebe auch ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, bei denen das auch wunderbar funktioniert. Yeah. Und die tolle Teams und tolle Lebenshilfen und andere Unternehmen führen. Yeah. Der Vergleich, der mir in den ersten Jahren insbesondere so stark aufgefallen ist, ist, glaube ich, dass die Geschwindigkeit in Deutschland eine andere war. Die Anreize zur Veränderung waren nicht so überwältigend oder so stark, wie ich sie in England wahrgenommen habe. Ich glaube, der Druck war vielleicht einfach auch nicht so sehr da. Der wirtschaftliche Druck nicht. Also natürlich gab es immer Bereiche und ich weiß auch gerade in den Vergütungsverhandlungen hat es große Wechsel gegeben hin zur Prospektivität und die große Herausforderung mit sich gebracht haben. Aber so für die gesamte Landschaft der Sozialwirtschaft war der Druck, glaube ich, nicht so hoch, wie ich ihn damals in England erlebt habe. Das wird sich in den nächsten Jahren zunehmend ändern. Das werden Sie, glaube ich, auch viel, denke ich, sehen, wenn Sie bei Kunden und in Deutschland unterwegs sind, das wird zunehmen. Das hören wir und sehen wir in der Politik. Also wir sind jetzt gerade zum Beispiel unter anderem dabei, unsere Verträge, wir haben viele Kitas, die wir betreiben, 9 Häuser mit insgesamt 14 Kitas und fast 1000 Kindern, die wir jeden Tag betreuen im Landkreis und Stadtverden. Und die Verträge sind zum Teil 25, 30 Jahre alt. Damals wurde auf der Schreibmaschine gearbeitet in einer kleinen Verwaltung. Mittlerweile haben wir Datenschutzgrundverordnung und ähnliches und EDV und müssen diese Verträge anpassen. Und gerade in dem Zusammenhang leben wir wirklich sehr dezidiert unter wie viel Kostendruck die Kommunen mittlerweile tatsächlich sind und dass die Defizite ja immer größer werden. Das, glaube ich, werden wir also in Deutschland in den nächsten Jahren auch noch stärker erleben, dass wir genauer hingucken müssen, wo sind unsere Angebote wirklich wirksam? Wie wissen wir, dass sie wirken? Woher kriegen wir diese Daten? Also das qualitative und quantitative Feedback irgendwie dazu, dass das, was wir tun, auch den Zweck erfüllt, für den wir unterwegs sind. Ich glaube, das wird stärker in den Fokus kommen. Und dazu passen ja auch die verstärkten Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen, die wir sehen.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also gerade diese Return on Investment, also ROI oder Social Return on Invest, also SROI-Debatten, die ja auch nicht erst seit gestern da sind, aber die haben schon nochmal eine neue Wucht, die einfach auch kommen. Weil das, was Sie jetzt von England beschrieben haben, äußerer Druck, Finanzmittel, die eher abschmelzen, wie man so schön sagt, oder einfach auch Veränderungsprozesse erfordern oder Anpassungsprozesse, die durchleben wir ja in Deutschland, ehrlich gesagt, in allen Sozialgesetzbüchern, in der Eingliederungshilfe ja mittlerweile auch ziemlich stark. Krankenhaus war vielleicht ein bisschen der Beginn, danach das Thema Altenpflege und zunehmend auch im Eingliederungshilfebereich bis hin auch zur Jugendhilfe. Man könnte ja so ein bisschen quasi interpretieren, dass England uns da ein bisschen voraus war, ja, was so diese Entwicklungen angeht. Das reizt natürlich zur Frage, wie nehmen Sie denn aktuell, vielleicht haben Sie ja noch Bezüge oder sozusagen, wahrscheinlich interessiert Sie ja auch persönlich sehr, was gerade in England so abgeht. Ich will ein bisschen drauf hinaus auf die Frage, was ist denn so das Nächste, was so als Großwetterleuchten vielleicht sich auch abzeichnet in England, was dann möglicherweise auch nach Deutschland kommt. Sehen Sie da etwas?
Also ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass uns England in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch in der Nachkriegsordnung da mal ein paar Jahre voraus waren, weil auch viele Trends, die aus den USA kamen, kamen zuerst in England an und kamen dann ein paar Jahre später.
Außer bei den Beatles,
nach da war es anders. Genau, sehr richtig sogar. Die ja auch Nordlichter sind, ne? Die lieben ja Hamburg, das ist ja gut dokumentiert. Sehr zurecht. Ja, also das schon und jetzt muss man sagen, vielleicht in keiner besonders positiven Betrachtungsweise, denn die Lage in England für Menschen mit Beeinträchtigungen oder mit hohen Bedarfen, was die soziale und die Bildungsteilhabe betrifft, die wird seit Jahren deutlich schwieriger. Und die sehe ich bei uns auch zunehmend schwieriger werden. Also in England ist es schon seit vielen Jahren, das fängt in der Gesundheitsversorgung an, dass man nicht einfach zu einem allgemeinen Mediziner gehen kann und sich einen neuen Hausarzt suchen. Wird ja in Deutschland mittlerweile auch schwieriger, aber das ist in England schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr schwierig. Sodass wir dort, also aus Blick Gesundheitssystem eine Entwicklung gesehen haben, dass ganz viele Menschen mit regulären Beschwerden, anstatt zum Hausarzt, den sie entweder nicht haben oder bei dem sie keinen Termin bekommen, am Wochenende in die A&E, ne, Emergency, also die Notaufnahmen, wandern und dort dann gesehen, das ist ja ein Trend oder eine Entwicklung, die wir hier in Deutschland auch sehr sehen, den hohen Kostendruck verursacht und die auch die Qualität des Angebots am Ende verwässert, weil eben die wirklichen Notfälle vielleicht nicht so gut bedient werden können. Das ist ähnlich für Menschen, die mit sozialer Teilhabe Schwierigkeiten haben. Also die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Einkommensschichten oder wie viele Möglichkeiten man durch die wirtschaftliche Lage hat, die hat sich in England seit vielen Jahren stärker nuanciert als in Deutschland. Also da sind die Linien schon sehr, sehr stark gezogen. Es gibt eine größere Schicht an Menschen, die nicht erwerbstätig sind, die auch seit mehreren Generationen in Armut aufgewachsen sind. Ich habe mal für eine englische Industriestadt, ich sage jetzt keinen Namen, weil es ganz viele tolle Städte gibt und diese Stadt auch ganz viele tolle Seiten hat, gearbeitet, um das Thema Teenage Pregnancies als Berater mit zu bearbeiten. Also wie können wir Familien helfen und jungen Müttern helfen, aus einem Teufelskreis rauszukommen, indem sie ein Kind bekommen, um dann Grundsicherung zu haben und dann sozusagen das Leben sich darum gestaltet. Innerhalb dieses Projekts haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es ganz viele Familien gab, in denen die jüngste Generation, die 13-, 14-jährigen Teenagerinnen, die dann entweder im Risiko standen oder schon schwanger waren, also frühzeitig in der Familie niemanden hatten, also auch am Abendbrottisch oder sowas, niemanden in der zweiten, dritten Generation vor ihnen, der erwerbstätig war. Also das ist ein Mehrgenerationenproblem gewesen, das sich wirklich tief eingegraben hat. Ich will jetzt nicht prophezeien, dass das für Deutschland ähnlich kommt, aber ich glaube, und das merken wir jetzt bei so Themen wie der Lebenshaltungskostenkrise, das Thema, wie bekomme ich eigentlich Zugang und wie kann ich teilhaben am Leben, so dass ich meine Potenziale entfalten kann und wirklich was bewirken kann, guten Zugang zu Bildung habe, zu Gesundheit. Das Thema wird sich bei uns auch verschärfen. Da ist uns England leider im Negativen voraus.
Ja. Bevor wir gleich nochmal so ein bisschen auf das Thema Leadership kommen, würde ich das gerne aufgreifen. Was würde denn aus Ihrer Sicht das strategisch bedeuten, von der strategischen Ableitung nach dem Motto, was müssen wir tun als Gesellschaft, aber auch als soziale Organisation, damit es gar nicht so weit kommt, ja, wie das, was Sie jetzt ja gerade aus England beschrieben haben. Gibt es da eine Idee, eine Initiative, eine Fragestellung, was helfen würde?
Das ist eine richtig gute Frage. Das würde ich auf drei Ebenen sehen. Vielleicht mal das Schwierigste vorweg. Ich glaube, dass auf lange Sicht uns klar ist, der Politik in Deutschland klar ist und allen, die in Verwaltung oder in unseren Bereichen Einblicke haben in die Ressourcen und in die Kosten, die sich entwickelt haben und dann parallel dazu sehen können, wie sich die Bedarfe der Menschen entwickeln. Also wir sehen immer mehr Kinder, die jetzt gerade nach der Corona-Pandemie, aber auch davor schon gab es diesen Trend, die zum Beispiel auf dem autistischen Spektrum sind, die nochmal andere Betreuung und Beratung und Begleitung brauchen in Schule. Das Thema schulische Begleitung, Eingliederungshilfe, Teilhabe am Schulleben ist ja extrem gestiegen. Für die Schullandschaft ein Riesenproblem und natürlich eine Herausforderung für die Kostenträger. Dass wir da die Bedarfe steigen sehen und auf der anderen Seite die Ressourcen knapper werden. Das heißt, ich glaube, ein Thema muss sein, dass wirklich der Fokus absolut auf Wirkung liegt und wir bestimmte Dinge, die es ja gibt. Also es gibt ja Dinge, die wir tun, die nicht die Wirkung haben, die wir uns eigentlich erwünschen und erhoffen. Ich glaube, dann ist auch wieder vielleicht Radical Candor angesagt, dass man auch im eigenen Unternehmen mit den Führungsebenen, aber auch mit den Mitarbeitenden draufschaut und sagt, was wollten wir eigentlich mit diesem Angebot erreichen? Merken wir denn, ob es wirkt? Wie viele Menschen erreichen wir? Was sagen die uns? Was verändert sich für die? Ich glaube, diesen Blick müssen wir schärfen. Auf der Metaebene sozusagen, also wenn man von oben drauf schaut, denke ich, dass wir das Potenzial noch überhaupt nicht ausreichend nutzen, das es in der Zivilgesellschaft gibt. Also wir haben parallel zu dieser Entwicklung, dass wir immer weniger Ressourcen im öffentlichen Bereich haben, haben wir eine Entwicklung, dass die Menschen, die wohlhabend sind, die über große Mittel verfügen, auch in Deutschland, dass deren Vermögen ständig und stetig wachsen und exponentiell wachsen. Und ich habe in meinen Jahren auch hier in Deutschland feststellen können, dass es immer wieder mal außergewöhnliche Menschen gibt, die ein sehr, sehr hohes Interesse haben, die nämlich nicht einfach in Anführungsstrichen wohlhabend sind und sich um das Wohl der Gesellschaft nicht kümmern, sondern im Gegenteil, ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die sich unbedingt mit einbringen wollen und die sagen, ich habe entweder durch mein eigenes Zutun, durch mein eigenes Erarbeiten oder durch die Gnade der Geburt oder in welcher Form auch immer, bin ich in einer Situation, dass ich ein Vermögen habe und ich möchte gerne was beitragen, dass gesellschaftliche Projekte umgesetzt werden können. Und dieses Potenzial, was Großspenden betrifft, was wirkliche Beteiligung an echten Zukunftsprojekten betrifft, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehoben. Und das ist eine sehr schwierige Herangehensweise. Also wir sind gerade mittendrin. Wir beide folgen uns ja tatkräftig auf LinkedIn. Da sehen Sie ja viel, dass wir ein Projekt gerade anstoßen. Das ist bei uns direkt aus der Mitarbeiterschaft entstanden, aus Mitarbeitenden, unter anderem meiner Assistentin und anderen Kolleginnen und Kollegen, die selber Kinder mit Beeinträchtigungen haben und die wissen, wie schwierig so ein 24/7 Care-Job ist, also wirklich Tag und Nacht nicht ausschlafen zu können und Dauer pflegen und begleiten und betreuen zu müssen, dass diese Familien viel zu früh oft auseinandergehen, Beziehungen zerbrechen an dieser Last, weil es keine Auszeit gibt. Und da haben wir die Idee des Hof Rabenmühle entwickelt. Ein Urlaubsort, ein Kurzzeitwohnen, bei dem sowohl Zeit für die Kinder mit Beeinträchtigungen da ist, dass sie wirklich gut versorgt und begleitet sind für eine Urlaubszeit und die Familien aber auch eine Auszeit haben können mit Geschwisterkindern, die ja auch oft nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht brauchen, weil das Geschwisterchen so stark beeinträchtigt ist und so viel Pflege und Zeit in Anspruch nimmt. Und für dieses Projekt zum Beispiel haben wir uns vorgenommen, dass wir aus der Zivilgesellschaft heraus Menschen finden und Menschen zu unserem Projekt bringen wollen, die sagen, ich finde das so klasse, was ihr tut und wir möchten da einen Teil dazu beitragen und sind bereit, auch einen Geldbetrag zu investieren und zu stiften dazu, dass dieser Hof entstehen kann. Das ist ein sehr großes Unterfangen und das ist auch für uns in der Sozialwirtschaft nicht einfach, ne? Also auf gut Deutsch gesagt, loszugehen und Spendenmittel einzuwerben. Gerade auch, wenn es um größere Summen und um langfristige Beziehungen geht. Aber wir suchen da Verbündete und wir haben schon ganz viele Menschen, die uns unheimlich starkes Feedback geben von unserer Projektidee und die sich beteiligen wollen. Dazu haben wir zum Beispiel eine Stiftung gegründet, Ende letzten Jahres, die Stiftung Lebenshilfe Pferden, damit wir das wirklich zielgerichtet machen können. Also im Langfristigen für unsere Gesellschaft sehe ich das als einen wichtigen Standpfeiler, einen vielleicht von dreien. Wie gesagt, der Fokus auf Wirkung, dann der Fokus darauf, die Menschen innerhalb der Gesellschaft zu identifizieren und denen zu helfen, Gutes zu tun mit dem, was sie haben. Das wird, glaube ich, ganz entscheidend sein. Ja.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig sehe, quasi alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen, auch direkt quasi auf die Zivilgesellschaft aus bürgerschaftliches Engagement, auf sagen wir mal, andere Kreise zuzugehen und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass die Regelfinanzierung quasi auch nicht nachlässt, ja, also da den Druck hochzuhalten, auch auf politische Systeme, dass einfach deutlich wird, wir haben ja auch soziale Errungenschaften in Deutschland. Das kommt mir persönlich immer in der Diskussion ein bisschen zu kurz. Also das ist ja auch bei dieser S-Boy-Debatte ein echtes Thema. Also nach dem Motto, wie viel kriegt man denn für einen Euro eigentlich raus? Ja. Und da sind ja die Berechnungen in der Regel auch so, dass man sagt, dieser soziale Return on Invest ist tatsächlich auch positiv im Sinne von, das ist viel besser, da rein zu investieren, als es eben nicht zu machen und dann mit den sozialen Folgekosten umzugehen. Das sind ja auch alles Aspekte, das haben Sie vorhin ja auch ein bisschen geschildert, was passiert jetzt zum Beispiel in England, wenn man tatsächlich eher vielleicht ökonomische Ziele, aus welchen Gründen auch immer, fokussiert und danach eben damit umgehen muss. Ne? Also.
Das trifft den Punkt absolut im Kern. Da kann ich ein paar Beispiele geben. Wir haben zum Beispiel in der Lebenshilfe Verden eine große Frühförderstelle. Also wir sind für den Landkreis die größte Frühförderstelle. Wir haben seit vielen, vielen Jahren bieten wir Frühförderung an. Im Jahr haben wir so um die 220 bis 250 Kinder, die wir betreuen und deren Familien und begleiten. Und wir sehen ja sehr gut, wie diese Lebensverläufe der Kinder nach dem Impuls der Frühförderung verlaufen und was auch passiert, wenn Kinder zu spät zu uns kommen, weil sie zugezogen sind, weil es Umstände gab, die dazu geführt haben, dass sie eben vielleicht nicht schon als Säugling, aber mit 4 oder 5 in die Frühförderung kommen. Und das kann man ja sehr gut projizieren, wie die Bedarfe sich entwickeln, wenn man eben nicht in frühe Intervention oder Prävention investiert. Von daher ist die Frage nach dem Social Return on Invest immer auch ein bisschen kurz gegriffen, weil wir eigentlich gar nicht gut genug sind bisher darin, die Vermeidungskosten zu projizieren, die die frühe Intervention hat. Das war zum Beispiel eine der ersten Reaktionen, als es darum ging, in England seinerzeit in den 10er-Jahren Budgets zu kürzen. In England hießen die Sure Start Centers. Also das waren Familienzentren gerade für Familien aus bildungsferneren Familien oder Familien aus wirtschaftlich schwierigen, herausfordernden Verhältnissen, früh schon mit Kindern in eine Art Krippensetting zu kommen, in eine Art Frühfördersetting. Die wurden sehr früh eingestampft, diese Projekte, und das fällt den Kommunen jetzt auf die Füße. Mhm. Denn es kostet hinterher das Dreifache, wenn diese Kinder dann in Schule begleitet werden müssen zum Beispiel oder auf die schiefe Bahn geraten, kriminelle Laufbahnen einschlagen und ähnliches. Von daher muss frühe Intervention und Prävention ein Kernbestandteil unserer Zukunftsüberlegung sein.
Ja, also ich glaube, da haben wir als Gesellschaft, aber auch als soziale Akteure noch ein bisschen Luft nach oben, um es mal so zu sagen, auch quasi genau diesen Impetus auch deutlicher zu machen. Nach meinem Erleben hängt das auch ein bisschen, wie soll ich sagen, mit historischer Prägung zusammen, aber eben auch mit einem Punkt, den Sie vorhin benannt haben, nämlich Klarheit und Ehrlichkeit auch in der Führung, auch zu sagen, so, das funktioniert jetzt eben nicht mehr. Wir sind jetzt eben aufgefordert, auch nochmal Dinge anders zu machen, uns auch Wirksamkeitsdiskussionen zu stellen und gleichzeitig aber eben proaktiv das Ganze zu gestalten und eben nicht nur zu sagen, oh, wir müssen mal gucken, was uns die Politik hier wieder quasi, wie soll ich sagen, hinwirft oder vorgibt, sondern auch selber sich als Akteur zu sehen.
Absolut.
Das finde ich nochmal sehr, sehr inspirierend. Ich würde nochmal gerne zurückkommen auf das Thema Leadership, weil wir ja vorhin so ein bisschen die These hatten, dass England uns ein bisschen voraus ist, also nach dem Motto, man kann da so einen Blick in die Zukunft werfen. Gibt es denn so Trends im Leadership oder so Entwicklungen, wo Sie sagen, Mensch, die machen das irgendwie anders oder die haben jetzt irgendwie eine ganz neue Idee im Leadership, vielleicht auch angeregt durch die magischen 2 Buchstaben künstliche Intelligenz, oder sehen Sie da etwas, was möglicherweise irgendwann rüberschwappen könnte, auch zu uns, was in England vielleicht jetzt schon so kommt oder etabliert ist?
Tatsächlich nicht so sehr. Also das sehe ich deswegen nicht, weil ich vielleicht auch nicht mehr so nah dran bin jetzt ganz aktuell in diesen Jahren. Aber ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt, um über den Unterschied zu sprechen zwischen Management und Leadership, zwischen Management und Führung. Ich glaube, das, was ich vorhin beschrieben habe, in diesen herausfordernden Zeiten, Ressourcen werden knapper und so weiter, Fokus auf Wirksamkeit, gut funktioniert hat, war das Thema Management. Mhm. Ja, also wie komme ich mit den Ressourcen zurecht, wie kriege ich meine Stellen besetzt, wie kann ich meine Budgets so aufteilen, dass die Communities entsprechend versorgt sind. Das ist aber nochmal was ganz anderes, wie wir wissen, als Führung. Und da würde ich, glaube ich, eher sogar sagen, sind wir, glaube ich, ein paar Schritte voraus.
Ah, endlich
kommen wir davon.
Das sollten wir vertiefen.
Im Fußball ist es ja mittlerweile schon wieder andersherum. Da bin ich da schlägt mein Herz als Engländer. Das ist ja meine 40 Jahre Schmerz. Und jetzt mittlerweile gewinnen die Frauen die Fußball-EM und so weiter. Es läuft ja. Nein, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, beim Thema Führung, das ist das, was mich die letzten Jahre sehr beschäftigt hat, ist, wie man in Führung wirksam werden kann und eben da vor allen Dingen neben dem Thema technisches Management oder Verhandlungen und alles, was unheimlich wichtige und herausfordernde Themen sind. Aber wie bekomme ich denn ein Team dazu, wirklich an das zu glauben, was wir hier tun? Und das funktioniert letzten Endes nur über eine gute Mischung, glaube ich, aus Beteiligung, also irgendwie schon ein grunddemokratisches Konzept innerhalb unserer Einrichtung und der Welt der Sozialwirtschaft und gleichzeitig aber auch genug Orientierung und Kante auch zu bieten als Führungskraft. Denn das, glaube ich, nicht nur beim Thema Radical Candor, wie wir vorhin sagten, diese radikale Ehrlichkeit, aber so grundsätzlich beim Thema Führung. Aus der Pädagogik wissen wir nun mal, dass in der Erziehung oder im Aufwachsen Kinder ganz viel Orientierung suchen und die auch brauchen und die auch abfragen und austesten, wenn sie nicht da ist. Und ich glaube, in gewisser Weise sind wir da in großen, komplexen Sozialorganisationen der Sozialwirtschaft eigentlich nicht anders. Die Kunst ist, zwischen den beiden zu unterscheiden. Also an welcher Stelle muss ich unbedingt das aufnehmen und das umsetzen, was die Mitarbeiterschaft trägt und braucht, darauf zu hören und Koproduktion. Ja, also wir haben das Thema, wir beide haben ja vorhin, als Sie, vielen Dank an der Stelle nochmal, mich kurz mal hier durch die Räumlichkeiten geführt haben, über das Thema Werte. Wie entstehen eigentlich so Leitwerte für eine Organisation? Ob das ein Beratungsunternehmen ist wie bei Ihnen oder ob das eine Lebenshilfe ist wie bei uns. Was treibt uns eigentlich an? Wofür stehe ich morgens auf? Und ganz einfach gesagt, ist es ja so, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, das ist ja eigentlich unser Fund. Das sollte es uns eigentlich leicht machen.
Absolut, ja.
Die wollen ja die Welt verändern. Mhm. Ja, die stehen morgens auf, weil sie sagen, ich bin ein Teil dieses Organismus, der die Welt zu einem besseren Ort macht. Dass das auch seine Frustrationen und Herausforderungen hat, ist ein anderes Thema. Aber das wirklich schöpfen und heben zu können und dann gleichzeitig aber auch, wenn wir zum Beispiel diese Führungsleitlinien erarbeitet haben, wir haben das in der Lebenshilfe sehr umfangreich in den letzten Jahren getan, sich dann daran auch messen zu lassen. Sich dann auch zu trauen, der Mitarbeiterschaft zu sagen, das gilt für alle Führungskräfte und auch für die Mitarbeitenden selber, das sind die Werte, nach denen wir leben wollen, das ist das Führungsverhalten, das wir an den Tag legen wollen. Und wenn wir mal, weil wir einen schlechten Tag haben oder weil eine Situation herausfordernd war oder weil ich aus einem schwierigen Tag aus meinem eigenen Privatleben was mit reingetragen habe, was uns allen passiert, ich diese Werte mal nicht so leben kann, dann haben wir eine gegenseitige Pflicht, uns in die Verantwortung wiederzunehmen und zu sagen, du, da habe ich was gesehen, das war eigentlich nicht das, was wir vereinbart haben. Und das sind so die Gespräche, wo es dann, glaube ich, langsam wirklich in eine langfristige Wirkung geht. Mhm. Wenn wir das schaffen, dass das innerhalb der Mitarbeiterschaft und mit den Führungsteams gemeinsam funktioniert.
Und da sehen Sie Deutschland vor England?
Da tue ich den Briten jetzt vielleicht Unrecht. Das sehe ich zumindest bei denen, also bei uns selber in unserem Unternehmen und bei den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in Niedersachsen vernetzt bin, bei den Lebenshilfen und auch bei anderen Kollegen, die ich deutschlandweit so sehe und beobachte, dass das immer höheren Stellenwert einnimmt. Und da haben, glaube ich, die letzten Jahre, also das krasseste Thema da drin ist vielleicht das Thema Politik. Ja, also früher, noch vor 10 Jahren, glaube ich, hätten wir alle gesagt, das Thema Politik hat in der Führung von einem Sozialunternehmen eigentlich nichts verloren, außer zu sagen, zum Beispiel beim Kostenträger, wir brauchen das damit. Aber das Thema Politik war eigentlich tabu. Und jetzt, insbesondere in den letzten Jahren, in denen man auch als Sozialunternehmen und verbandlich sich viel stärker aufgestellt werden muss zu dem Thema, unsere Demokratie könnte wirklich in Gefahr sein und wir haben eine elementare Rolle darin zu spielen, dass wir das, was wir an Errungenschaften im Sozialstaat und in der Demokratie und was uns geglückt ist in den letzten 70 plus Jahren, dass wir das mit erhalten, ist es zu einem elementaren Thema geworden und ist ja auch eine echte Herausforderung. Also, wenn man sich vor Ort positioniert und wir haben beispielsweise für die letzten Wahlen in unserer Trägergemeinschaft, also wir arbeiten auch mit anderen Trägern im Landkreis zusammen, in einer unheimlich engen Kooperation, die unheimlich klasse ist, zum Beispiel vor den großen Landtags- oder Bundestagswahlen, Podiumsdiskussionen in einfacher Sprache ermöglicht. Ja. Wir hatten über 200 teilnehmende Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und da mussten wir beim letzten Mal zum Beispiel entscheiden, laden wir nur die demokratischen Parteien als die Vertreter ein zu dieser Diskussion, oder laden wir auch einen AfD-Vertreter ein?
Und wir haben sich entschieden.
Wir haben nur die demokratischen Parteien eingeladen, haben innerhalb unserer Trägergemeinschaft auch einen großen Konsens gehabt, aber es war durchaus schwierig zwischendurch. Es gab schwierige Presse, es gab Anfeindungen, es gab Situationen, in denen wir wirklich Rückgrat beweisen mussten und sagen mussten, nein, die Position, für die wir stehen, all das, wofür unsere 500 Mitarbeitenden und die 2000 Menschen, die wir jeden Tag begleiten, jeden Tag aufstehen, heißt eben Vielfalt, heißt Teilhabe, heißt nicht das Recht des Stärkeren, sondern Blick auch auf den Einzelnen und auf die Gemeinschaft. Und dafür stehen wir ein und das steht diametral entgegen der Werte, die Sie propagieren. Und deswegen haben wir uns so klar dazu entschieden. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, noch vor 5 Jahren undenkbar gewesen wäre.
Ja. Ja. Okay.
Meine Einschätzung. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, bei dem von den 500 oder 1000 Mitarbeitenden, die man vielleicht im Unternehmen hat, auch nicht jeder wirklich dahinter stehen kann. Ich glaube, es gibt auch durchaus Mitarbeiter, die sagen, ich möchte mit dem aus verständlichen Gründen auf persönlicher Ebene eigentlich nämlich damit nicht auseinandersetzen müssen. Und Sie, lieber Vorstand, brauchen mich erzählen, wen ich zu wählen habe. Tue ich natürlich auch nicht, sondern weise darauf hin, was unsere Entscheidungen bedeuten. Aber der überwiegende Teil der Mitarbeiterschaft, glaube ich, findet darin Sicherheit und Orientierung.
Sicherheit und Orientierung ist ein gutes Stichwort, was ich gerne mal mit Ihnen diskutieren würde im Hinblick auf die Zukunft. Ja, und das ist Sitte und Brauch in unserem Podcast, hier am Ende nochmal so ein bisschen in die Glaskugel zu blicken. Was braucht denn Führung, gerade weil Sie auch die Differenzierung vorgenommen haben zwischen Management und Leadership in der Sozialwirtschaft, in den nächsten 10 Jahren besonders? Also welche Eigenschaften, was braucht es da, damit wirklich auch man am Ende von einem Erfolg sprechen kann oder wir in 10 Jahren, wenn wir uns nochmal hier in dem Podcast treffen, dann sagen können, wir haben echt was geschafft oder wir sind wirklich auch nach vorne hin weitergekommen in den letzten 10 Jahren.
Ja. Also ich glaube, ein wichtiges Thema ist das Thema Resilienz. Also wie kann ich als Führungskraft eigentlich mit dieser Multitüde an Herausforderungen so umgehen, dass ich daran nicht selber zerbreche? Das glaube ich jeder, der in so einem komplexen Unternehmen unterwegs ist in den letzten paar Jahren, in denen ja im Grunde gefühlt jeden zweiten Tag Weltgeschichte geschrieben wird, auf der großen Bühne und bei uns ja auch, sich unheimlich viel sehr, sehr schnell entwickelt, das Thema kennt und das viele Mitarbeiter beschäftigt. Also ich glaube, Resilienz, einen Weg zu finden, mit den Herausforderungen so umzugehen und vielleicht auch nur die anzugehen, die wirklich in dem Augenblick wichtig sind, nicht unbedingt dringend, aber die, die dann wichtig und dran sind.
Das Eisenhower-Prinzip.
Das Eisenhower-Prinzip, ganz genau, ein großes Thema in unserer Führungskräfteentwicklung. Denn das ist eine unheimlich befreiende Erkenntnis für Führungskräfte zu sehen. Ah, Moment, ich darf bestimmte Dinge auch liegen lassen. Ich darf bestimmte, absolut, es sollten nach Möglichkeiten nur nicht die falschen sein. Yeah. Aber auch dann guckt man drauf, lernt davon und macht es beim nächsten Mal. Also ich glaube, genau, das Thema Resilienz, dann beim Thema Eisenhower, der Methodenkoffer. Wir müssen den Methodenkoffer so erweitern, dass wir lebenslanges Lernen, glaube ich, wirklich in die tägliche Praxis bringen. Also dass wir als Führungskräfte es vorleben, und Mitarbeitende dabei auch absolut unerschrocken sind, dass wir ständig dazulernen müssen. Dafür brauchen wir selber die Bereitschaft und die Offenheit, uns auch in Frage zu stellen. Aber das wird ein Kernbestandteil sein. Und ich glaube, aus der Vogelperspektive wieder drauf geschaut, ist es leider so, aufgrund des Kostendrucks, dass wir sehen werden, dass es so ein bisschen so eine Art Wachse- und Weiche-Prinzip auch in der Sozialwirtschaft immer stärker geben wird. Also wenn ich jetzt 10 Jahre nach vorne schaue, dann glaube ich, werden viele der kleinst- und kleineren Einrichtungen so nicht mehr in der gleichen Form da sein, sondern entweder in einer Art Unternehmensverbund sich zusammengefunden, Betriebsübergänge wird es vielleicht gegeben haben. Wir sehen ja, dass aufgrund der Vielschichtigkeit und der Komplexität auch in der Refinanzierung, die die Sozialwirtschaft ja total spannend macht, gerade fürs Management und für Führungskräfte.
Finde ich auch.
Also das ist gerade das für diese Tiefe, oder? Es ist etwas, es gibt immer was zu verbessern und zu bearbeiten. Also das ganz entscheidend, dass es da ein Wachstum geben muss, glaube ich, weil wir langfristig unsere Overhead-Kosten einfach reduzieren müssen. Und die Synergien, die sich aus bestimmten Größen ergeben, die müssen wir nutzen. Und dann als Führungskräfte noch in der Lage zu sein, den Blick auf Einzelne zu haben, auf einzelne Teams, das ist ganz wichtig. Ich glaube, abschließender Satz vielleicht dazu noch, Peer-to-Peer-Support oder Mentoring oder wie auch immer man es nennen möchte, ein Coaching. Ich glaube, dass wir unheimlich gut daran tun und ich merke das, wenn ich auf meinen eigenen Lebensweg zurückschaue und den vieler Kolleginnen und Kollegen, die beeindruckende Vitas oder Lebenswege hinter sich haben und noch vor sich, dass es in solchen schwierigen Momenten immer Menschen gab, die dann einem in irgendeiner Form an einen geglaubt haben, die einen unterstützt haben, mit denen man ein ehrliches Wort sprechen konnte, auch außerhalb der Einrichtung, darüber, wie macht man jetzt weiter, wie entscheidet man bestimmte Sachverhalte, wie geht man mit Verantwortung und Schuld um, wenn Dinge mal falsch laufen. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein, dass wir das unseren Mitarbeitenden ermöglichen, diese Netzwerke zu haben.
Ja. Absolut, das sehe ich auch so. Also gerade so dieser kollegiale Austausch, dieses Open-Minded, wirklich mal zu reflektieren und zu überlegen, wie kann es denn gehen, weil diese Aufgaben, wir haben ja jetzt heute nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen, aber auch gesamtgesellschaftlich bis hin zu Refinanzierungsfragen, Führungskontexten und so weiter, die werden ja in der Tat komplexer. So, und da ist auch nach meinem Dafürhalten Management wichtig, aber nicht mehr hinreichend, sondern es braucht eben auch ein gerade Leadership. Letztlich braucht es beides, aber sozusagen dieser Leadership-Aspekt, den will ich auch nochmal besonders betonen.
Ja, vielleicht diese eine Ergänzung noch. Wir haben zu Anfang über die Reise mit dem E-Auto hierher gesprochen. Ich glaube auch an dem Punkt, früher haben wir es einfach Megatrends genannt. Das fühlte sich aber für mich auch in Unternehmen, in denen die vielleicht schon besprochen wurden auf oberster Führungsebene, fühlte sich doch ziemlich abstrakt an. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, in der Realität angekommen. Also warum sollen wir diese Dinge nicht mit aufgreifen, wenn wir vor Ort als Unternehmen CO2-neutral werden können? Sie haben hier von Ihrem innovativen Gebäude hier berichtet. Wenn wir Dinge beitragen können dazu, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, schonender umgehen können und gleichzeitig zu Mitarbeitenden sagen können, ihr müsst nicht unbedingt beim WWF arbeiten, um euch zu engagieren, sondern auch wir tun etwas für die Umwelt und decken die größeren Themen auch mit ab. Ja. Dann, glaube ich, haben wir auch eine gute Chance, Mitarbeiter langfristig in der Sinnhaftigkeit auch zu binden bei uns.
Absolut. Also ich merke das immer wieder, wenn es um das Thema geht, welchem Ziel ist eigentlich die Sozialwirtschaft verpflichtet, dass wir hier schon von einer Multiperspektive sprechen und einer Multirationalität, und da ist eben das Thema Ökologie und planetare Verantwortung und so weiter eben auch eine ganz besonders wichtige, das merke ich auch in meinen Diskursen. Herzlichen Dank, lieber Herr Chamberlain, dass Sie heute hier waren.
Sehr, sehr gerne.
Ich sage auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie viele Impulse mitnehmen konnten heute zum Thema Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership, und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten.
Herzlichen Dank.
ComTalk.